Freitag, der 8. August 2025. Sie hören Kontrafunk aktuell mit Romy Arndt am Mikrofon. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Das sind unsere Themen heute. Im politischen Berlin ist Sommerpause. Die Bundestagsabgeordneten sind in ihren Urlaubsorten. Aber über das Thema Bundeshaushalt wird trotzdem weiter diskutiert. Vor allem über die Löcher im Haushalt. Die sind milliardengroß und das, obwohl die Regierung im März erst Rekordschulden aufgenommen hatte. Der Journalist und Buchautor Klaus-Rüdiger May verrät uns im Gespräch, wo die Regierung sparen könnte. Die Alternative für Deutschland erfreut sich beim deutschen Wähler zunehmender Beliebtheit, aber die anderen Parteien halten sie von der Regierung fern. Auch in der EU ist die AfD bisher isoliert. Im EU-Parlament musste sie eine eigene kleine Fraktion gründen, weil die anderen rechten Parteien nichts mit ihr zu tun haben wollten. Doch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat das Eis gebrochen. Er lud AfD-Chefin Alice Weidel mehrfach nach Budapest ein und bekundete Sympathie für die Partei. Über die Bedeutung dieser Annäherung reden wir mit dem EU-Parlamentarier der AfD, Tomasz Fröhlich. Im Kommentar des Tages geht es um das jüngste Sommerinterview der ARD. Diesmal war der Grüne Felix Banaschak zu Gast. Markus Fahlefeld hat sich dessen Aussagen angehört. Und zum Schluss schauen wir nach Brasilien. Dort schwelt ein zäher Machtkampf zwischen dem früheren Präsidenten Bolsonaro und dem aktuellen Präsidenten Lula da Silva. Nun hat Donald Trump Brasilien exorbitante Strafzölle aufgebrummt, um Bolsonaro vor der Justizverfolgung zu retten. Mehr dazu dann von unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Das sind unsere Themen heute. Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Die Amtszeit des neuen deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz begann mit einer Überraschung. Manche sagten auch mit einem Wählerbetrug. Kurz nach der Wahl wurde der alte Bundestag nochmal zusammengerufen, um eine Grundgesetzänderung und neue Schulden von fast 1 Billion Euro durchzudrücken. Und das, obwohl Merz im Wahlkampf noch gesagt hatte, dass er genau das nicht tun würde. Nun hat die Regierung Merz also Geld ohne Ende zur Verfügung, sollte man meinen. Doch plötzlich fehlen wieder Milliarden. 172 Milliarden Euro, um genau zu sein, fehlen Finanzminister Klingbeil für den Zeitraum 2027 bis 2029. Das wurde vor einigen Tagen bekannt. Wie kann das sein und was macht die Regierung mit den Milliarden der deutschen Steuerzahler? Der Journalist und Buchautor Klaus-Rüdiger May beschäftigt sich seit Jahren damit, wie in Deutschland Steuergeld ausgegeben und verschwendet wird. Und er hat auch die aktuellen Zahlen für den neuen Haushalt 2026 schon vorliegen. Hallo, Herr May.
Ja, schönen guten Tag.
Herr May, im März wurden noch neue Schulden aufgenommen, die in der bundesrepublikanischen Geschichte ihresgleichen suchten. Und jetzt sind die Kassen im Bund schon wieder klamm. Wie hat die Bundesregierung, wie hat Finanzminister Klingbeil von der SPD das geschafft?
Ja, da fragen wir uns alle. Das ist ja schon ein Wunderwerk. Denn man müsste dann schon ein wenig tiefer schaufeln und sehen, was eigentlich schon seit Jahren in dieser Republik im Argen liegt. Im Argen liegt, dass die Wirtschaft schwächelt, spätestens seit 2021, dass die Ausgaben in die Höhe gehen. Das betrifft besonders das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Also wir sehen, dass die Rentenkasse kurz vorm GAU stehen. Wir sehen, dass die Krankenkassen kurz vor der Pleite stehen, die gesetzlichen zumindest. Wir sehen, dass die Ausgaben für das Bürgergeld steigen, nur um es an einem Beispiel festzumachen. Wir hatten in 2024 noch 46 Milliarden Euro für das Bürgergeld. Es werden in diesem Jahr 52 Milliarden. Und die Diskussion tobt ja, ob da nicht jetzt mal reduziert werden kann. Aber keiner sagt, wo es reduziert werden kann. Und da sind wir genau bei Ihrer Frage. Die Ansprüche werden immer mehr. Keiner will dem anderen wehtun. Jeder will seine Projekte durchsetzen. Das wird alles ermöglicht, indem die Schuldenaufnahme explodiert.
Jetzt fehlen also 172 Milliarden Euro. Die Ampelregierung war noch an einer wesentlich kleineren Finanzierungslücke zerbrochen. Besteht diese Gefahr auch für die schwarz-rote Regierung von Friedrich Merz?
Oh ja, das denke ich schon. Also man muss dann gerechterweise sagen, dass alles, was Frau Merkel noch unter den Teppich gekehrt hat, all das, was dann die Ampel unter den Riesenteppich gekehrt hat, das bricht jetzt so alles aus. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich mir die Zahlen angucke, dann ist der Bundeshaushalt so etwas wie ein geplatztes Sofakissen. Man sieht, welche Investitionen alle verschoben worden sind auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Man sieht, was durch falsche Politik, sprich Energiepolitik, sprich Migrationspolitik, alles an Kosten entstehen, die auch explodieren. Gleichzeitig weiß man, dass man jetzt die Bundesbahn irgendwie mit viel Geld ausrüsten muss, damit die überhaupt noch fährt. Dieser Bundeshaushalt ist deswegen auch so eine schwammige Geschichte, weil es dieser Regierung daran mangelt, die notwendigen Prioritäten zu setzen. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wo ist das Ziel, wo geht es hin, wie kann ich diesen deutschen Staat sanieren? Und diese Frage stellt man sich nicht, sondern man versucht, alles irgendwie zu finanzieren.
Kommentatoren erwähnen auch die Mütterrente, die ins Kontor schlagen würde, außerdem den Wachstumsbooster für die Wirtschaft. Sind das tatsächlich Gründe?
Na, diese ganze große Rentendiskussion, die hat ja zwei Haken, wenn man so will. Der eine Haken ist, dass wir spätestens seit den 80er Jahren eigentlich eine große Rentenreform hätten machen müssen. Die wurde verschlafen, nicht gewollt, weil man weiß, so eine Reform ist schwierig. Herr Blüm hat sich noch hingestellt, einige werden sich erinnern, und hat plakatiert, die Rente ist sicher, ja, ja, für ihn. Insofern hat man die notwendigen Reformen, als es noch Zeit war, gar nicht angepackt, sondern lieber der nächsten Regierung mit hingeschoben und jetzt auch wieder weitergeschoben und jetzt auch wieder weitergeschoben. Das ist der eine Haken. Und der zweite, bei dieser ganzen Rentendiskussion und übrigens auch Diskussion Krankenkassen, ärgert mich eins, dass immer von den Boomern gesprochen wird und von denjenigen, die doch eigentlich jetzt mal länger arbeiten sollen. Mag ja alles richtig sein, nur wir haben eine unehrliche Debatte, wenn wir nicht darüber reden, wie steht es a. ums Bürgergeld und b. wie werden die Sozialsysteme, das heißt die Rentensysteme, aber vor allen Dingen auch die Systeme der gesetzlichen Krankenkassen dadurch belastet, dass wir immer mehr Leute haben und auch ins Land holen, ins Land lassen, die nirgendwo eingezahlt haben, aber Ansprüche haben. Wir reden nicht, welche Kosten letztendlich durch die Migration entsteht. Wenn wir nicht mal darüber reden, müssen wir über Mütterrente gar nicht erst anfangen zu reden.
Wenn wir bei den Milliardenausgabenposten sind, kommen wir auch um die Zahlungen für die Ukraine nicht herum. Die bestehen ja aus verschiedenen Teilen. Kann man sagen, wie viel schickt Deutschland pro Jahr in die Ukraine direkt und über die EU?
Also insgesamt haben wir von 2021 bis heute ungefähr um die 50 Milliarden in die Ukraine geschickt. Da sind dann aber auch schon dabei die EU-Anteile. Und was die deutsche Finanzierung betrifft, ist sie relativ ausgeglichen zwischen dem EU-Anteil und Anteilen aus dem Bundeshaushalt. Das heißt, Deutschland finanziert schon sehr viel. Man kann ausgehen davon, dass mindestens 9 Milliarden Euro im Jahr fließen in die Ukraine. Und letztendlich kann man die Zahl insofern nicht ganz genau fassen, weil sie auf die verschiedensten Ministerien verteilt ist.
Auch die Finanzierung von sogenannten NGOs, also Nichtregierungsorganisationen durch die Regierung, geht ja weiter unter Kanzler Merz. Gibt es da eindeutige Zahlen oder kann man nur schätzen, wie viel Geld diese NGOs pro Jahr bekommen?
Das ist ein ganz schwieriges Thema und in der Tat, wir wissen ungefähr, was das Programm Demokratie Leben an Ausgaben mit sich bringt, aber wir haben keine genaue Übersicht, weil auch aus den Ministerien Gelder abfließen. Also ich schätze ja, dass wir mindestens 1,5 Milliarden Euro an NGOs erstmal zahlen im Jahr, wahrscheinlich ist es auch noch mehr. Die Regierung hat das schon sehr gut versteckt, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten ja im letzten Jahr den Skandal, dass der Abfluss der Mittel und die Verwendung vor allen Dingen der Mittel nicht wirklich bei allen richtig kontrolliert worden war. Da ist auch ein Wildwuchs da, das muss man ganz deutlich sagen.
Die meisten NGOs, die mir bekannt sind, sind im Prinzip Vorfeldorganisationen von SPD, Grünen oder Linken. Kennen Sie noch andere, die vom Staat gefördert werden?
Wissen Sie, das ist schwierig. Dann gibt es plötzlich eine NGO, die gründet dann klugerweise eine Unter-NGO, die dann wiederum mit einer anderen zusammenarbeitet und dann kommt über drei Ecken das Geld. Und deswegen macht es das so schwierig, das zu kontrollieren, das Ganze. Die Regierung wäre gut beraten, wir finanzieren keine NGOs mehr. Der große Schaden für die Demokratie besteht darin, dass ein tiefer Staat entsteht. Und der tiefe Staat entsteht nicht dadurch, dass im Hintergrund irgendwelche Geheimdienste oder was weiß ich und Polizei und Staatsanwalt ihre Geschäfte machen. Nein, der tiefe Staat entsteht dadurch, dass vor den Staat immer mehr NGOs, die zum Teil sogar hoheitliche Aufgaben übernehmen. Und deswegen ist es für die Demokratie essentiell, dass die nicht mehr finanziert werden.
Dass die SPD diese NGO-Förderung gerne fortsetzen will, war ja klar. Es sind ja ihre Leute, die davon profitieren. Aber warum machen CDU und CSU da mit? Brauchen die diese Organisation inzwischen selbst auch, in Klammern, für ihren Machterhalt?
Ja, eigentlich nicht. Das haben wir ja gesehen, als Ende Januar 2025 Herr Merz seinen Entschließungsantrag durch den Bundestag bekommen hat und alle standen Kopf in dieser Republik, weil etwas Normales geschah. Und zwar eine Partei hat einen Antrag eingebracht, eine andere Partei hat zugestimmt, nämlich die AfD. Und plötzlich wurden Aufläufer wie immer auf der Straße organisiert und es wurden ja sogar Parteibüros der CDU angegriffen, wenn wir uns daran erinnern. Die Regierung Merz arbeitet, im Grunde ist es die Fortsetzung der Politik von Angela Merkel. Herr Merz, den ich auch mal den Außenkanzler genannt habe, fährt gerne in der Welt herum, gibt sich gerne als großer Kanzler und im Land selbst lässt man die SPD machen, was die SPD will, bloß kein Knatsch mit den Sozialdemokraten. Dafür kriegen wir andere Dinge. Ich weiß nur nicht so genau, was die Union inzwischen bekommen hat.
Das heißt, im Inland wird im Prinzip die Politik von der SPD bestimmt. Wo sehen Sie denn im aktuellen Haushalt und auch im kommenden Haushalt noch große Möglichkeiten, Geld einzusparen?
Oh, da gibt es doch einiges. Und zwar, wissen Sie, wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit entstanden ist? Das ist entstanden, weil es mal eine Diskussion gab. Ursprünglich war das beheimatet im Bundeswirtschaftsministerium und es fehlte nach einer Regierungsbildung ein Amt für einen Minister. Und dann hat man zwei Abteilungen aus dem Bundeswirtschaftsministerium ausgegliedert. Das wurde dann das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und insofern kann man das komplett streichen. Und das, was wirklich notwendig ist, kann man wieder zurücknehmen in das Bundeswirtschaftsministerium. Dann ist man schon mal bei rund 5-6 Milliarden Euro, die man sparen kann. Sie müssen ans Bürgergeld ran. Da sind mindestens 15 bis 20 Milliarden möglich zu sparen. Wenn wir uns überlegen, dass wir in Deutschland es nicht schaffen, den Energiepreis, die Stromsteuer für alle herabzusetzen, aber gleichzeitig 500 Millionen Euro überweisen nach Südafrika, dass die dort erneuerbare Energien bevorzugen, dann wird das schon irre. Also wenn ich das mal zusammenrechne, was ich sehe an Möglichkeiten, kommen wir locker auf 20 bis 30 Milliarden Euro, die man erstmal einsparen könnte. Aber das Wichtigste ist, das Allerwichtigste ist, dass das, was sozusagen den Haushalt auch in die Höhe treibt, dass das beendet wird. Und zwar eine grundlegende Veränderung der Migrationspolitik erstens. Zweitens eine grundlegende Veränderung der Energie- und Wirtschaftspolitik, wo ja Frau Reiche versucht heranzugehen, aber sie wird natürlich ausgebremst, wo es nur geht.
Was vermuten Sie, was der Grund ist, warum die Regierung Merz nun eigentlich die Politik der Ampelregierung fortsetzt mit noch mehr Schulden? Ist es Unfähigkeit? Was vermuten Sie?
Ach, ich glaube, da spielen viele Motive eine Rolle, aber das Hauptmotiv mag sein, dass wir eine politische Elite inzwischen haben, die an politische, ich sag mal, Spielchen gewohnt ist, die an einen bestimmten Ablauf von Politik gewohnt ist, der nicht mehr zeitgemäß ist. Also ich glaube, die leben noch komplett irgendwie in den 80er, 90er Jahren. Das hat sich aber verändert. Und es ist eben nicht mehr so, dass Deutschland eine sehr starke Wirtschaftsmacht ist. Das bröckelt ja. Es fließt immer mehr Geld ab und es wird immer weniger Geld eingezahlt, weil die Wirtschaft schwächelt. Wir werden dieses Jahr wieder eine Rezession kriegen. Die Wirtschaft muss wieder anspringen und sie springt nicht an durch das, was die Regierung denkt. Aber die Regierung lebt momentan nicht nach dem Prinzip Hoffnung, sondern nach dem Prinzip Illusion. In 2-3 Jahren wird uns der Laden spätestens auseinanderfallen. Die Wirtschaft wird nicht anspringen und die Kosten werden weiter ins Gigantische wachsen.
Nun haben andere europäische Länder wie beispielsweise Frankreich und Italien im Vergleich zu Deutschland viel höhere Schulden angehäuft. Kann sich Deutschland darauf berufen?
Naja, Italien kann sich das leisten aus 2 Gründen. Erstens haben die Italiener ja über den Fonds Next Europe Generation, wo Deutschland für die Schulden kräftig gerade stehen wird. Da hat ja Italien aus dem Fonds 194 Milliarden Euro bekommen. Das heißt, damit ist erstmal der Staatshaushalt ganz gut abgesichert. Das Zweite ist, dass die Italiener sich sagen, ja, solange wir Geld pumpen können, machen wir das. Wir können uns das ja leisten, weil die Refinanzierungskosten nicht so hoch sind, solange Deutschland das AAA hat. Das heißt, solange Deutschland noch diese Kreditwürdigkeit hat, hält Deutschland damit die EU hoch. Und damit verschuldet sich der Club Mediterran, also Frankreich und Italien, sehr gern. Frankreich ist noch viel schwieriger. Die stehen eigentlich im Grunde, wenn sie ehrlich zu sich sind, vom Staatsbankrott.
Nun hat Deutschland schon riesige Schulden gemacht und macht weiter Schulden. Wie geht das jetzt weiter? Also wie sieht die Perspektive aus?
Also die Perspektive sieht aus, dass wir auf einen Eisberg zufahren, wo wir in den Staatsbankrott kommen. Das hat ja schon Lindner gesagt. 2027, 2028 kommen wir wirklich in eine schwierige Situation. Und die ist einfach dadurch gegeben, dass dann die Sondervermögen alle sind, zum Teil. Und zum anderen Teil müssen wir dann anfangen, die Schulden aus der Corona-Zeit zu tilgen. Das heißt, Deutschland muss Schulden zurückzahlen. Und das zusammengenommen mit den Babyboomern, die immer stärker jetzt in Rente gehen, mit der Explosion der Sozialkosten, all das wird zu einem riesigen Problem. Und wir haben jetzt schon eine Nachhaltigkeitslücke von 14,5 Billionen Euro.
Über die schuldenmachende deutsche Bundesregierung und die Lücken im Bundeshaushalt sprach ich mit dem Journalisten und Buchautor Klaus-Rüdiger May. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Seit Jahren sind rechte und konservative Parteien in Europa auf dem Vormarsch. In mehreren Ländern stellen sie inzwischen die Regierung und auch ins EU-Parlament waren bei der Wahl 2024 fast 200 Abgeordnete eingezogen, die man dem rechtskonservativen Spektrum zuordnen kann. Doch wirklich eng zusammenarbeiten will die Rechte dort bisher nicht. Man teilt sich auf in drei Fraktionen. Da sind die Patrioten für Europa, PFE, bei denen sich unter anderem die ungarische Fidesz-Partei von Viktor Orban, der französische Rassemblement National oder die italienische Lega wiederfinden. Dann sind da noch die europäischen Konservativen und Reformer, kurz EKR, bei denen die Fratelli Italia von Giorgia Meloni und die polnische Peace-Partei dominieren. Und dann gibt es noch die kleine Fraktion Europa der souveränen Nationen, ESN, die AfD zusammen mit eher unbekannten, neu gegründeten Parteien gebildet hat, weil sie bei den anderen beiden Fraktionen nicht willkommen war. Soweit die Ausgangslage. Nun aber gibt es seit Monaten eine Annäherung zwischen AfD-Chefin Alice Weidel und dem Chef der ungarischen konservativen Fidesz-Partei, dem ungarischen Premier Viktor Orban. Was steckt hinter dieser Annäherung und welche Auswirkungen könnte sie auch für die AfD im EU-Parlament haben? Darüber spreche ich jetzt mit dem AfD-Europaabgeordneten Tomasz Fröhlich. Guten Tag, Herr Fröhlich.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Fröhlich, Alice Weidel war in diesem Jahr schon dreimal in Budapest und hat sich mit Viktor Orban getroffen, zuletzt vor wenigen Tagen Ende Juli. Wie kam es zu diesen Besuchen?
Man muss konstatieren, dass die AfD derzeit eine massive Aufwertung auf internationaler Ebene erfährt. Die Besuche von Alice Weidel stehen exemplarisch dafür. Zweimal Privataudienz bei Viktor Orban, aber auch ein Auftritt auf der CPEC-Konferenz in Budapest. Das wäre vor einem Jahr undenkbar gewesen. Auch ich war tatsächlich sogar noch drei Tage vor Alice Weidel der erste AfD-Abgeordnete, der auf einer CPEC-Konferenz gesprochen hat, und zwar in Polen. Und das wäre auch vor einem Jahr undenkbar gewesen. Die AfD war noch vor einem Jahr, kurz vor der Europawahl, ausgeschlossen aus der damaligen ID-Fraktion und wurde dann auch nicht aufgenommen in die neue Fraktion von Viktor Orban, der dann auch in Marine Le Pen's Partei, Rassemblement National und die FPÖ vertreten sind. Und wir waren dann quasi so ein bisschen auf uns allein gestellt. Das heißt, wir mussten da irgendwie improvisieren und eine neue Fraktion auf die Beine stellen. Und das wurde dann teilweise auch parteiintern kritisch gesehen. Aber man muss sagen, diese Fraktion funktioniert sehr gut. Und besser, als es viele gedacht haben. Und das hat natürlich schon dafür gesorgt, dass auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene, dass man gesehen hat, okay, gut, die machen ja ganz solide Arbeit. Und natürlich spielt aber auch für diese internationale Aufwertung die Rolle von Elon Musk und J.D. Vance, der neuen US-Administration, eine wichtige Rolle. Weil ich glaube, als die auf uns zukamen im Zuge der Bundestagswahl, das hat den anderen Parteien im Ausland suggeriert, okay, gut, wenn da jetzt die AfD von der neuen US-Administration gepusht wird, dann kann die ja so schlimm nicht sein. Und deswegen sage ich, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle, dass wir jetzt international so aufgewertet werden. Zum einen das wirklich sehr solide Auftreten der ESN-Fraktion im Europäischen Parlament, aber auch die Aufwertung durch die neue US-Administration. Das führt dazu, dass wir dann interessant werden für andere europäische Partner, beispielsweise eben auch für Viktor Orban. Und ja, ich glaube, wir haben da unsere Kritiker Lügen gestraft, weil vor einem Jahr wäre das noch undenkbar gewesen.
Die Bilder und Statements von dem Treffen zwischen Weidel und Orban zeigen, die beiden sind sich sympathisch, sie können etwas miteinander anfangen. Was erfahren Sie denn als Abgeordneter von solchen Gesprächen? Sind das Gespräche auf Augenhöhe? Was wird da besprochen?
Das sind Gespräche auf Augenhöhe. Man hat ja die Bilder gesehen. Die sind sehr imposant und werten uns auf im Ausland. Was da besprochen wurde, das kann ich als Abgeordneter nicht sagen. Denn solche Gespräche finden immer hinter verschlossenen Türen statt. Und da wird auch wenig nach außen kommuniziert. Und das auch bewusst wenig nach außen kommuniziert. Man konnte einige Infos der Presse entnehmen. Beispielsweise, dass dann Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auf europäischer Ebene ausgelotet worden sind. Das ist das, was bekannt ist. Und ich glaube, das war es auch an Informationen, die jetzt öffentlich zugänglich sind und auch an Informationen, die ich persönlich besitze.
Schauen wir nochmal aufs EU-Parlament. Ist die AfD dort also gar nicht mehr so isoliert, wie es zunächst schien? Gibt es da eine Zusammenarbeit zwischen Ihrer Fraktion und den beiden anderen rechtskonservativen Fraktionen?
Ja, das ist tatsächlich besser geworden im Laufe der letzten Monate. Da gab es große Bedenken, dass das nicht funktionieren würde und dass wir komplett isoliert wären. Das stimmt nicht. Wir haben beispielsweise beim EU-Haushalt Änderungsanträge eingebracht. Da ging es um mehr Geld für physische Grenzbarrieren und mehr Geld für Rückführungszentren außerhalb der Europäischen Union. Und die sind durchgegangen. Also da haben sogar Teile der Europäischen Volkspartei, in der die CDU ist, haben dafür gestimmt. Das heißt, wir haben quasi auf europäischer Ebene im EU-Parlament die Brandmauer da schon niedergerissen. Und da gab es noch andere Beispiele, beispielsweise in einem Entwicklungshilfebericht, der sehr viel Geld für linke Projekte vorgesehen hat, der ist gescheitert dank unserer Stimmen. Das heißt, wir haben es auf EU-Ebene, vielleicht auch, weil der Fokus der Öffentlichkeit nicht so stark auf dem EU-Parlament liegt, geschafft, mit parlamentarischen Initiativen schon Mehrheiten zu generieren und da natürlich dann auch in Zusammenarbeit mit den anderen beiden Rechtsfraktionen, mit den Patrioten für Europa und mit der EKR, Europäische Konservative und Reformer. Sie haben es ja bereits anmoderiert, die Fraktion für Meloni und der polnischen PiS. Das heißt, da überzeugt man schon durch gute parlamentarische Initiativen auch andere Partner und generiert so Mehrheiten. Und das stimmt mich für die Zukunft sehr optimistisch.
Die AfD ist ja seit 2014 im EU-Parlament vertreten. Das Zerwürfnis mit den anderen rechtskonservativen Parteien kam erst später. Was war da konkret der Grund oder der Anlass? War das nur Maximilian Krah und sein Interview oder gab es vielleicht auch noch andere Faktoren?
Maximilian Krah wird da häufig als Grund genannt. Ich meine, man hat da nach gewissen Vorwänden gesucht. Und zwar gerade Marine Le Pen und der Rassemblement National. Man hat der AfD beispielsweise das Geheimtreffen von Potsdam vorgeworfen, dass das ja ganz schlimm sei und dann die Massenproteste, wo jeder weiß, dass das ja eigentlich eine der größten Desinformationskampagnen in der Geschichte der jüngeren Bundesrepublik war. Und dann noch das Interview von Maximilian Krah, das war sicherlich meiner Meinung nach politisch unklug, da bestimmte Themen anzureißen in der italienischen Presse. Aber man hat da seitens der Franzosen nach Vorwänden gesucht, um die Zusammenarbeit zu beenden. Warum? Weil man die AfD zu dem Zeitpunkt als Negativfaktor für den eigenen Wahlkampf gesehen hat. Und die Franzosen sind da nun mal der große Player gewesen in der Fraktion in der letzten Legislaturperiode und haben dann Fakten geschaffen. Wie gesagt, weil die AfD eben als Laster wahrgenommen worden ist. Ich glaube, das ist jetzt heutzutage ganz anders. Die AfD ist ein viel interessanterer Akteur im Gefüge dieser europäischen Rechtsparteien. Aber das war vor einem Jahr anders und da hat man dann eben den Schlussstrich gezogen. Ich denke, das würde man heute so nicht mehr tun.
Hat die AfD auch Fehler gemacht im Umgang mit Maximilian Krah?
Die Delegation hat nach der Europawahl eine Entscheidung getroffen, dass man Maximilian Krah nicht mehr aufnimmt. Und das ist dann so entschieden worden. Und das gilt es dann zu akzeptieren. wie man da persönlich zu steht, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber am Ende ist das die Position der Partei, die so getroffen wurde. Und dahinter stehen dann auch die Abgeordneten.
Wie muss man sich Ihren Arbeitsalltag im EU-Parlament vorstellen? Werden Sie dort von den Vertretern der anderen Parteien genauso geschnitten, wie das die AfD-Abgeordneten im Berliner Bundestag erleben?
Es ist tatsächlich ein bisschen anders, weil mein Eindruck ist, dass die Abgeordneten anderer europäischer Parteien, ob es Linke sind oder Liberale, die sind da ein bisschen entspannter als die deutschen Linken und die deutschen Liberalen, würde ich mal so sagen. Ich kann ein Beispiel nennen, obwohl jetzt Gesundheitspolitik nicht mein Schwerpunktthema ist, aber ich habe mich konkret mit dem Thema sehr stark auseinandergesetzt, Endometriose, eine Krankheit, die bei Frauen sehr häufig vorkommt. Da habe ich eine Resolution verfasst und die wurde dann teilweise auch von Linken und von Liberalen aus anderen Ländern unterschrieben. Das wäre in Deutschland im Bundestag undenkbar. Auf europäischer Ebene geht das. Also das heißt, die Linken und Liberalen und auch christlich-konservativen, die sind da so ein bisschen lockerer drauf im EU-Parlament, nicht so verbittert, nicht so verhärtet, wie das in Deutschland der Fall ist. Und da findet man eher schon einen Modus. Auch wenn ja dann trotzdem auf parlamentarischer Ebene, wenn es dann um Posten geht, zum Beispiel im Präsidium des EU-Parlaments oder bei den Ausschussvorsitzenden, da werden wir auch geschnitten. Das ist schon so. Aber trotzdem, so im persönlichen Umgang und auch so bei parlamentarischen Initiativen findet man da schon auch Abgeordnete anderer politischer Couleur, die aber aus anderen Ländern kommen, die einen dann ein bisschen wohlsonnender sind und nicht so verbittert, wie das in Deutschland der Fall ist mit den Linken.
Nun gibt es also diese Annäherung mit Viktor Orban. Das ist ja schon ein eindeutiges Signal. Wir wollen euch wieder dabei haben. Gibt es auch von anderen Parteien im EU-Parlament entsprechende Signale in Richtung der AfD?
Es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich zu fast allen europäischen Rechtsparteien guten Draht haben. Auch das Verhältnis zu den Franzosen hat sich im Laufe der letzten Monate meiner Meinung nach optimiert. Zumindest kann ich das von meinen Kontakten zu den Franzosen sagen. Das heißt, da findet sehr wohl eine Annäherung statt auf parlamentarischer Ebene, Initiativen etc., aber auch so im persönlichen Umgang. Und ich halte das auch für wirklich sehr wichtig, weil wir haben jetzt natürlich einen gewissen Schutz durch die US-Administration. Also die sagen ja ganz offen, drohen sie fast schon der Bundesregierung, wenn ihr die Opposition in Deutschland nicht respektiert, dann ziehen wir politische Konsequenzen. Das ist natürlich schön, das gibt uns eine gewisse Protektion in Deutschland, aber man kann sie ja die eigene Stellung in Deutschland nicht von den Konjunkturen der amerikanischen Innenpolitik abhängig machen. Das heißt, wir müssen eben auf europäischer Ebene Bündnisse schmieden. Warum ist das wichtig? Weil wir erleben immer mehr, dass wir auf europäischer Ebene Repressionen gegen patriotische Kräfte, gegen patriotische Parteien erleben. Wir hatten ja diese Wahlmanipulation in Rumänien, wo dann quasi eigentlich eine demokratische Wahl abgeblasen worden ist, weil der Sieger der ersten Runde der Präsidentschaftswahl, Calin Georgescu, den Herren in Brüssel nicht gepasst hat. Dann haben wir jetzt ein politisches Todesurteil, so kann man es eigentlich bezeichnen, ein politisches Todesurteil gegen Marine Le Pen in Frankreich, die bei den nächsten Wahlen nicht antreten darf. Und wir erleben ja tagtäglich die Repression gegen die AfD in Deutschland. Das heißt, man muss quasi die europäische Rechte, die patriotischen Parteien in Europa, müssen ein Bewusstsein schaffen für das Unrecht, das ihnen in ihren Ländern geschieht. Denn das ist oft unbekannt. Wenn ich beispielsweise mich mit Kollegen aus Polen oder aus Frankreich oder aus Italien unterhalte darüber, dass es in Deutschland so einen Verfassungsschutz gibt und welche Kompetenzen er hat, dann glauben die mir gar nicht, weil das einfach nicht bekannt ist. Das heißt, deswegen ist europäische Zusammenarbeit zwischen Patrioten so wichtig, um eben auf solche Sachen aufmerksam zu machen, um das dann eben auch auf internationaler Ebene zu thematisieren. Und jetzt durch X, also Twitter und diese ganzen sozialen Medien, hat man ja viel mehr Möglichkeiten, solche Themen zu skandalisieren und dann eben auch uns selbst zu schützen. Dafür brauchen wir aber die Zusammenarbeit mit anderen Parteien, mit anderen Fraktionen. Und ob man dann in einer Fraktion ist oder nicht, das ist am Ende zweitrangig, meiner Meinung nach.
Sie sagen ja, Ihre eigene Fraktion Europa der souveränen Nationen funktioniert super. Allerdings sind Sie dort zusammen mit doch eher kleinen und unbekannten Parteien. Ist es am Ende nicht doch das Ziel, in eine der beiden größeren Fraktionen EKR oder PFE wieder aufgenommen zu werden? Oder will das die AfD gar nicht mehr?
Stand jetzt ist es so, dass wir in der Fraktion ESN sehr zufrieden sind und sehr gut mit den anderen zusammenarbeiten. Es sind auch Parteien tatsächlich, die im Aufwind sind. Also es gibt da eine Wahlprognose schon für die kommende Europawahl. Nach der ist die ESN die Fraktion, die am stärksten prozentual wachsen würde. Das heißt, wir haben da junge Parteien, die aber im Kommen sind. Und das ist schon mal ein Faktor, den man immer im Hinterkopf behalten sollte. Dann haben wir dadurch, dass wir in der ESN natürlich die größte Delegation stellen, haben wir natürlich gewisse Freiheiten, die wir in anderen Fraktionen vielleicht so nicht hätten. Das heißt, wir können da manchmal ein bisschen mehr Power geben als jetzt vielleicht in der größeren Fraktion. Das heißt, deshalb Vor- und Nachteile. Und ich denke, wir sind es einfach auch den aktuellen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, schuldig, dass wir die nicht im Stich lassen. Zumindest bis zum Ende der Legislaturperiode. Wer die Fraktionen im EU-Parlament kennt, und ich kenne mich damit aus, das ist schon die dritte Fraktion, die ich persönlich erlebe, zweimal als Mitarbeiter und einmal zum ersten Mal als Abgeordneter. Also drei Fraktionen habe ich kennengelernt und das ist wirklich die, die bisher am besten funktioniert. Aber wir wissen auch, dass es im EU-Parlament diese Fraktionen sind sehr volatil. Das heißt, da kann eine Fraktion von einer Legislaturperiode auf die andere verschwinden und da gibt es dann eben neue Bündnisse, die sich zusammensetzen, etc. Das heißt, das ist ziemlich volatil und was 2029 passiert, das wird man sehen. Es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel zu fusionieren mit anderen Fraktionen. Also ich sehe hier tatsächlich eine Möglichkeit, dass sowas vielleicht mit den Patrioten für Europa laufen könnte und der ESN. Bei der EKR ist es eben so eine Sache, die geht meiner Meinung nach zu sehr in Richtung Zentrum und vertreten dann auch in bestimmten Politikfeldern Ansätze, die dann unsere nicht entsprechen, beispielsweise in der Außenpolitik, aber die sind auch sonst ein bisschen meiner Meinung nach oft zu lasch, also dass zum Beispiel die Partei von Giorgia Meloni den Abwahlantrag gegen Ursula von der Leyen nicht unterstützt hat, ist meiner Meinung nach schon etwas, naja, da hätten die ruhig zustimmen können, haben sie nicht getan. Aber ich sehe da, wie gesagt, die größten Schnittmengen sehe ich zwischen unserer Fraktion der ESN und den Patrioten für Europa. Ich denke, dass die Konstellation so, wie sie jetzt ist, erstmal bleiben wird und dann nach 2029, nach der nächsten Europawahl, dann kann man dann sehen, da werden die Karten neu gemischt. Am Ende ist es auch reine Mathematik, man muss gucken, welche Parteien kommen rein, welche Parteien sind wie stark etc.
Bietet die Tatsache, dass sich das rechtskonservative Lager im EU-Parlament in drei Fraktionen aufteilt, vielleicht auch Vorteile, zum Beispiel wenn es um Redezeiten geht, um die Besetzung von Ausschüssen oder um Geld für Mitarbeiter?
Das hat gewisse Vorteile bei Redezeiten, bei der Einstellung von Mitarbeitern wohl auch, wobei das ist dann Marginalitäten. Aber es gibt zum Beispiel auch Verhandlungen auf parlamentarischer Ebene, welche Themen behandelt werden sollen in der nächsten Plenarwoche etc. Die Konferenz von Präsidenten nennt sich das Conference of Presidents. Da ist zum Beispiel unser Fraktionsvorsitzender René Aust auch involviert. Und da finden dann wichtige Entscheidungen statt. Und da hat am Ende jede Fraktion eine Stimme. Das heißt zum Beispiel in so einem Fall hat es durchaus auch einen Vorteil, dass man sich da ein bisschen aufgegliedert hat in mehrere rechte Fraktionen.
Über die Annäherung zwischen AfD-Chefin Alice Weidel und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und die Arbeit der AfD im EU-Parlament sprach ich mit dem Europaparlamentarier der AfD, Tomasz Fröhlich. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Gespräch.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Vor knapp drei Wochen sorgte ein Sommerinterview der ARD mit Alice Weidel für Empörung. Die AfD-Chefin war in der Aufnahme kaum zu verstehen, weil Demonstranten Lärm machten und Protestgesänge gegen die AfD sich in den Vordergrund drängten. Dass das Interview in dieser Qualität ausgestrahlt und nicht vorher bearbeitet wurde, sorgte allgemein für Kopfschütteln. Nun gab es das nächste Sommerinterview und diesmal gab man sich im ARD-Hauptstadtstudio etwas mehr Mühe. Markus Fahlefeld kommentiert.
Und wieder ein Sommerinterview in der ARD mit Offenbarungscharakter. Diesmal wurde der Grünen-Vorsitzende Felix Banaschak interviewt. Natürlich nicht von einem feixenden Markus Preis, der noch eine Woche zuvor gemeint hatte, die AfD-Vorsitzende Alice Weidel durch eine ohrenbetäubende Lärmkulisse am Sprechen hindern zu können, sondern vom Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio Matthias Deiß. Und natürlich war die ARD diesmal gegen Störungen gewappnet, hatte sie doch die Aufnahmetermine für das Interview geheim gehalten. Eine angekündigte Demonstration gegen die Grünen lief also ins Leere. Im Lauf des Gesprächs wurde jedoch schnell deutlich, dass sich wohl sehr viele gewünscht hätten, auch Felix Banaschak wäre in einem mehr aus Lärm untergegangen und man hätte das, was er zu sagen hatte, besser nicht gehört. Denn entweder war, was er sagte, an netter Banalität und grün gemeinter Wirtschaftszerstörung nicht zu überbieten, oder aber er verfing sich in den Fallstricken seiner grünen Deutschlandablehnung. Nachdem er daran erinnert worden war, dass sein Vorbild Robert Habeck Vaterlandsliebe stets zum Kotzen gefunden hatte, konnte Banaschak auf die ganz einfache Frage, ob er auch ein Problem mit dem Vaterland habe, nicht so recht überzeugend antworten. Also versuchte er es komödiantisch und zitierte den früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann, indem er sagte, dass er seine Frau liebe. Als der Interviewer jedoch nachhakte, ob er, Banaschak, den Satz »Ich liebe Deutschland« nicht sagen könne, kam der Grünen-Chef ins Schwimmen. Nach einer langen Pause antwortete er schließlich »Ich liebe Duisburg, ich liebe mein konkretes Umfeld«. Das ist bei Grünen nun wirklich nichts Neues. Der große Robert Habeck wurde bereits erwähnt oder auch ein Joschka Fischer mit seiner Begeisterung für den Systemsturz und die Rote Armee-Fraktion, ein Jürgen Trittin, der stolz darauf ist, noch nie die Nationalhymne gesungen zu haben, oder eine Claudia Roth, die bekanntlich mutig bei der Antifa mitläuft, die dann Transparente ausrollt mit »Deutschland, du mieses Stück Scheiße«. Man kann also mit Fug und Recht sagen, dass Deutschland in dem jetzigen Zustand auch ein Resultat der grünen Ablehnung von Land und Menschen ist. Sie wie Weihnachtsgänse auszunehmen, das Geld in alle Herren Länder zu verschenken und den Industriestandort Deutschland durch die Umstellung auf Lastenfahrräder zu zerstören, das war schon immer das große grüne Lieblingsprojekt. Natürlich unter dem Deckmantel der Weltrettung vor dem Klimatod. Dabei ist Felix Banaschak in seiner Art weder individuell, noch zeichnet ihn irgendeine mutige Eigenart aus. Bei Grünen sehr beliebt sind ja Fotos, auf denen Bundespolitiker in der Bahn auf dem Boden sitzen. Eine Ricarda Lang hat es getan, eine Katrin Göring-Eckardt und natürlich auch der beflissene Felix Banaschak. Dass seine Politikerkarriere niemals auch nur zart von wertschöpfender Arbeit berührt wurde und er den inzwischen klassischen Dreischritt vom Kreissaal in den Hörsaal in den Plenarsaal absolviert hat, unterstreicht, dass er ein Phänotyp moderner Politik ist. Und das hat sehr viel mit der Empfangsbereitschaft zu tun. 11.833,47 € als Bundestagsabgeordneter brutto im Monat zu bekommen. Natürlich bezahlt von einem Land und seinen Menschen, zu denen sich Grüne einfach nicht bekennen können. Wenn man dann aber bedenkt, dass seit Jahren schon die Grünen die lautesten Fürsprecher für Aufrüstung und Kriegstauglichkeit sind, während in der Grünen-Fraktion im Bundestag genau null grüne Abgeordnete je den Wehrdienst abgeleistet haben, so kann man erahnen, dass das Fremdeln mit der Vaterlandsliebe und die eklatante Unwissenheit, was Kampfhandlungen angeht, für die Grünen fast schon ideale Voraussetzungen sind, um das Land und seine Menschen weiter zu verheizen. Nach dem Sommerinterview hat dann Felix Banaschak, dem vielleicht auch aufgefallen war, dass sein knuffiger Deutschlandhass im Widerspruch zu seinen Aufrüstungsbemühungen steht, viele seiner alten Aussagen zu Deutschland, die er auf X, damals noch Twitter, von sich gegeben hatte, einfach gelöscht. Aber das Netz vergisst bekanntlich nichts. Seitdem wissen wir, dass er am Tag der deutschen Einheit befand, dass Deutschland kein Grund zum Feiern sei oder dass er sich als Bundessprecher der Grünen Jugend auf Deutschland ist ersetzbar Tour befand. Will man also die Verwerfungen durch Energiewende, offene Grenzen, Corona und jetzt schließlich Krieg begreifen, so sollte man die Grünen einfach wörtlich nehmen. Sie wollen weder das Klima noch den Frieden retten. Sie wollen Land und Menschen erst erniedrigen und verarmen, dann ersetzen. Dass das nicht gerade gut ankommt, zeigen die Wahlergebnisse von dem Ort, den Banaschak allein zu lieben sich durchringen kann, Duisburg. Dort erhielt er bei der Bundestagswahl 2025 phänomenale 3,25% der Erststimmen. Und da war er schon Bundeschef der Grünen. Banaschak mag Duisburg lieben, Duisburg liebt ihn jedoch nicht zurück.
Sie hörten einen Kommentar von Markus Fahlefeld. Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. US-Präsident Trump hat einen Strafzoll von 50% auf Importe aus Brasilien verhängt. Das ist fünfmal so viel, wie bisher galt. Der Zoll trat diese Woche in Kraft. Hintergrund ist, dass die brasilianische Regierung von Präsident Lula da Silva mit großer Härte gegen Amtsvorgänger Jair Bolsonaro vorgeht. Bolsonaro wird vorgeworfen, einen Putsch gegen Lula geplant zu haben. Deshalb steht er unter Hausarrest, darf kein Handy mehr benutzen und sich nicht in den sozialen Medien äußern. Donald Trump will mit den hohen Zöllen gegen Brasilien erreichen, dass das Verfahren gegen Bolsonaro fallen gelassen wird. Präsident Lula spricht von Erpressung. Worum es bei diesem Konflikt geht und welche Rolle auch Brasiliens Mitgliedschaft bei den BRICS-Staaten spielt, darüber möchte ich jetzt mit unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer sprechen. Hallo, Herr Bauer.
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich.
Strafzölle verhängen, um einen früheren Präsidenten aus den Fängen der Justiz zu befreien, das ist schon ungewöhnlich. Jair Bolsonaro muss Donald Trump sehr wichtig sein. Wie ist das Verhältnis der beiden?
Während der ersten Amtszeit von Trump war Bolsonaro ja Präsident von Brasilien und die beiden waren Verbündete. Also Bolsonaro hat sich ganz klar zum Westen bekannt, zu den westlichen Werten, auch Verbündeter im geistigen Sinne von Trump. Und das spielt sicher eine Rolle hier. Und dann ist es ja eigentlich auch so, dass unter Lula, das ist der noch wichtigere Punkt, unter Lula hat Brasilien seine Verbindungen zu Russland, zu Venezuela, vor allem auch zum Iran, diese Verbindungen im Rahmen der BRICS wieder gestärkt. Und man will ja eine Alternativwährung zum Dollar aufbauen. Und das ist Trump sicher das hat er auch offen gesagt, ein Dorn im Auge. Also das ist sicher der größere Hintergrund, der hinter diesem Konflikt steht. Und dann muss man auch sagen, also diese Konflikte mit der brasilianischen Justiz, das ist ja zusehends sehr selbstherrlich gebärdet und auch die Kontrolle über Brasilien zu einem großen Teil übernommen hat. Diese Konflikte, die sind ja nicht neu. Also da gab es ja schon die Auseinandersetzungen mit Twitter, X, Elon Musk und Brasilien und diesen Richtern. Also das ist ein Konflikt, der schon lange schwelt.
Bolsonaro wird vorgeworfen, einen Putsch geplant zu haben. Er soll zusammen mit angeblichen Komplizen Präsident Lula haben vergiften wollen und der Bundesrichter Moraes sollte ebenfalls sterben. Was ist da dran an diesen Vorwürfen? Gab es diese Putschpläne?
Ja, also das ist ein ziemlich absurder Prozess. Also so etwas läuft für mich unter dem Titel der Inquisition. Also Bolsonaro und nicht nur Bolsonaro, sondern eben auch seiner ganzen Entourage und ganz zentralen Leuten der Opposition, denen wird ja vorgeworfen, sie hätten einen Putsch angedacht. Also es gab keine konkreten Handlungen, wie man diesen Putsch, sogar die Ermordung Lulas und die Ermordung des Richters de Moraes, oder der Richter ist also, der da diesen Fall führt, der ist also gleichzeitig noch Privatkläger und Ankläger und Richter und alles in Personalunion, sondern dass sie da einen Plan gehegt haben sollen. Also da sind wir bereits im Bereich der Inquisition und wie kriegen sie das überhaupt hin? Die haben einfach einen aus rund 30 Angeschuldigten, haben die rausgepickt und haben mit ihm einen Kronzeugendeal gemacht und gesagt, ja gut, also wenn du deine Verbündeten anschwärzest, dann bleibt dir der Kerker erspart. Und was ja noch ein pikantes Detail ist, dass solche Kronzeugenregelungen genau dasselbe Gericht schon in anderen Verfahren gesagt hat, eigentlich illegal sind, weil Anschuldigungen und Geständnisse einfach erpresst werden durch Androhungen von langjährigen Haftstrafen, nicht? Und das ist dieser Hintergrund dieses Prozesses, ein rein politischer Prozess. Und dazu muss man auch noch wissen, auch Lula kommt ja aus dem Gefängnis, der war rechtskräftig verurteilt wegen Korruption, wurde dann 2019 durch dieses Gericht befreit, oder? Und die haben ihm dann den Weg zur Wahl geebnet. Dieses Bundesgericht, das hat dann auch massiv in den Wahlkampf eingegriffen, der ja dann ganz, ganz knapp zugunsten von Lula ausging. Da wurden die ganze Opposition oder die Anhänger von Bolsonaro, die heutige Opposition, die wurden auf den sozialen Medien gesperrt. Lulas Anhänger, die konnten sich dann alles erlauben. Also das kann durchaus noch einen entscheidenden Ausschlag gegeben haben bei diesen Wahlen 2022. Brasilien, das ist wirklich ein Land, das eigentlich von den Richtern regiert wird. Richter, die sich auf die Verfassung berufen, ihre eigenen Gesetze machen und ganz direkt, also in die Politik eingreifen, und zwar ziemlich unverschämt.
Wie konnte es denn dazu kommen, dass die Richter eine solche Macht bekommen haben?
Ja, die Demokratie hat es schon immer schwierig in Brasilien. Ich meine, Brasilien war eigentlich das letzte Land in Südamerika, das 1870 in der Größenordnung seine Unabhängigkeit erreichte oder zu einer Republik wurde. Es war ein Königreich, die hatten auch nie einen Unabhängigkeitskrieg. Und Brasilien tat sich immer sehr schwer mit der Demokratie. Brasilien hat keine demokratische Tradition. Es gab ja eigentlich bis 1990 war das Land eine Militärdiktatur. Und seither demokratisch, ein ähnliches System wie in den USA, aber diese brasilianische Demokratie, die hat nicht funktioniert, eben nur halbwegs. Und es ist immer da der Ruf nach dem starken Mann, der auch dieses riesige Land zusammenhält. Die Militärs haben ausgedient und jetzt sind es halt die Richter, die die Macht im Land übernommen haben.
Nun steht Jair Bolsonaro unter strengem Hausarrest. Wie genau muss man sich das vorstellen?
Alexandre de Moraes, der hat ja eigentlich als Reaktion auf diese Sanktionen aus den USA, hat er dann gleich nochmal das Regime gegen Bolsonaro verschärft. Er steht nicht nur unter Hausarrest, er hat auch eigentlich ein totales Kontaktverbot. Er darf nicht mehr mit seiner Familie kommunizieren, mit seinen Freunden. Er darf sich nicht mehr äußern, er darf keine Interviews mehr geben, er darf sich nicht mehr über die sozialen Medien äußern. Sonst droht ihm dann die definitive Unterbringung in der Untersuchungshaft. Also das ist ein völlig willkürlicher Akt der Richterwillkür, wo sich eben auch zeigt, diese Arroganz dieser Oberrichter und ganz namentlich des Alexandre de Moraes, der starke Mann, ist ja nicht mal der Präsident des Bundesgerichtes, aber er ist so der starke Mann in diesem Gericht. Und das hat er auch öffentlich demonstriert, das immer wieder ziemlich unverschämt.
Donald Trump fordert ja nun, dass ein Verfahren gegen Bolsonaro fallen gelassen wird. Angenommen, Trumps Forderung wird nicht erfüllt und Bolsonaro wird der Prozess gemacht. Wie viele Jahre Haft drohen ihm denn im schlimmsten Fall?
Das sind langjährige Freiheitsstrafen, ja nicht nur für ihn, sondern eigentlich für die ganze Opposition. Ob das dann auch umgesetzt wird, das ist dann eine andere Frage, weil das sind ja eben politische Entscheide. Auch Lula war zu einer langjährigen Haft verurteilt, ist dann plötzlich freigekommen. Per Federstrich haben diese Richter ihn einfach dann wieder rausgelassen. Das heißt übrigens auch nicht, dass damit Bolsonaros Karriere vorbei ist. Also auch Lula, der rechtskräftig wegen Korruption verurteilt wurde, also nicht wegen irgendeiner seltsamen Verschwörung, der wurde dann wiedergewählt. Und das zeigt eben auch, wie groß das Vertrauen der Südamerikaner generell oder der Brasilianer in diese Justiz ist. Also auch einer, der wegen Korruption verurteilt wird, kann locker dann zum Präsidenten gewählt werden. Die Frage ist natürlich, ob diese Sanktionen und vor allem eben diese Strafzölle, ob die Lula wirklich schaden werden, ob die de Moraes schaden werden. Es sieht eher danach aus, dass Lula das ausstehen wird. Er hat gesagt, ja, unsere Justiz ist unabhängig, kann mich da nicht einmischen, das ist der Rechtsstaat. Lula ist eigentlich nicht sehr populär und seine Umfragewerte lagen ziemlich tief. Und die sind jetzt gestiegen mit diesen Strafzöllen, oder? Er kann jetzt die Brasilianer hinter sich vereinen. Er kann auch sagen, ja, also, wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft und sie läuft nicht so gut in Brasilien, dann ist das eben die Schuld der Amerikaner, oder? Und kann die Brasilianer sozusagen vereinen. Ja, da seht ihr, das sind die Imperialisten, von denen wir immer gewarnt haben. Also, Lula kommen diese Sanktionen wahrscheinlich ziemlich gelegen sogar.
Sie haben gesagt, dass Präsident Lula zuletzt bei den Brasilianern nicht mehr so populär war. Wie groß ist denn die Anhängerschaft Bolsonaros noch in Brasilien?
Ja, die ist immer noch sehr groß. Also erinnern wir uns daran, der Wahlausgang, der war sehr knapp, praktisch 51-49% Stimmen. Lula hat in seiner Amtszeit bisher nicht viel bewirkt. Also die Wirtschaft, die läuft eher schleppend. Auf der anderen Seite haben wir den Nachbarn Argentinien, wo Milei jetzt mit seiner libertären Politik sensationelle Erfolge erzielt, also Wachstumsraten, Senkung der Armutsquote, das Land hat wieder Perspektiven. Und das alles, das hat die Zustimmung für Lula sinken lassen. Also im letzten halben Jahr war die zum Teil unter 30%. Und jetzt, dank den Sanktionen der USA und dem Schulterschluss, steigt jetzt seine Anhängerschaft wieder. Aber der Süden Brasilien, der ist eigentlich mehrheitlich wahrscheinlich pro Bolsonaro.
Wenn Donald Trump sich jetzt also für die Freiheit Bolsonaros einsetzt, steckt da noch mehr dahinter? Sie haben ja schon Brasiliens Rolle innerhalb der BRICS-Staaten erwähnt. Hat denn Brasilien unter der Präsidentschaft Bolsonaros bei den BRICS-Staaten anders agiert als jetzt unter Lula?
Bolsonaro hat ja diesen Spagat zwischen Ost und West, zwischen Russland, China und USA, hat er auf beiden Hochzeiten getanzt. Aber es ist schon klar, dass Lula jetzt vor allem auch im Rahmen der BRICS diese Alternativwährung zum Dollar vorantreiben will. Und da hat Brasilien eine ganz führende Rolle mit Dilma Rousseff, der Ex-Präsidentin, als Leiterin der chinesischen Bank, die jetzt diese Alternativwährung vorantreiben will. Und das ist ganz sicher ein Dorn im Auge der Amerikaner. Und die Amerikaner vertrauen ganz sicher mehr Bolsonaro, der ihre Interessen vertreten würde. Das ist ganz klar.
Über die Hintergründe der exorbitant hohen Strafzölle, die Donald Trump gegen Brasilien verhängt hat, sprach ich mit unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Und das war Kontrafunk aktuell am Freitag. Wir sprachen mit Klaus-Rüdiger May über den deutschen Bundeshaushalt, mit Tomasz Fröhlich über Viktor Orban und die AfD und mit Alex Bauer über Brasilien, Bolsonaro und die US-Zölle. Der Kommentar des Tages kam von Markus Fahlefeld. Zum Schluss noch ein Tipp von mir. Matusek ist aus der Sommerpause zurück und heute Abend 20.05 Uhr mit einer neuen Folge on air. Darin geht es um den Tod Horst Mahlers, die rote und die grüne RAF und um Ursula von der Leyens denkwürdiges Treffen mit Donald Trump. Matusek heute Abend um 20.05 Uhr. Damit darf ich mich verabschieden. Mein Name ist Romy Arndt. Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein feines Wochenende.